Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gamer WG. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute gibt es eine hitzige Diskussion, befürchte ich fast. Wir werden nämlich das Thema behandeln und die Frage stellen, wie viel Charakter darf ein Videospiel Held haben? Wie hat sich in der Historie der Videospielgeschichte wie haben sich die Charaktere also verändert? Und wie sehen wir das persönlich? Mit welcher Begründung? Und ich darf herzlich begrüßen den Andreas.
Hallo Georgius, hallo liebe Hörer.
Den Thomas.
Ja, hallo.
Und den Maurice.
Ja, hallo alle zusammen.
Mensch, also ich sag mal, bei dem Thema, sag ich mal, haben wir ordentlich Fakten, die wir, sag ich mal, gegeneinander schleudern können. Ich glaube, wir fangen einfach mal historisch an und stellen uns erstmal die Frage, habt ihr vielleicht kurz, sag ich mal, zusammenfassend mal aus der ganz, also aus den Anfängen eurer Videospielgeschichte, mal vielleicht ein Beispiel jeweils, wo ihr sagt, das war ein Held, den ich damals, oder ein Charakter, den ich damals total klasse fand und warum? Thomas, vielleicht fängst du an.
Okay, also so die Lieblingscharaktere der Anfangszeit sind bei mir ganz klar durchs Adventure-Spielen geprägt worden. Sicherlich gab es auch vorher noch den einen oder anderen Charakter, den man gesehen und gespielt hatte. Ich sage jetzt einfach mal sowas wie Pac-Man oder so, aber das sind alles keine Figuren, die mich da jetzt wirklich ja gefesselt haben. So die ersten Charaktere, die ausgeschmückt wurden für mich und damit der Figur auch ein bisschen Form gegeben haben, waren die Adventure-Figuren. Und da war das so jemand eben wie Zack aus Zack McCracken oder die Hauptdarsteller von Maniac Mansion, die so die ersten Figuren abgegeben haben, die wirklich toll waren. Der erste Held aus der Ära, wo ich wirklich sagen würde, das ist so ein Charakter, den fand ich richtig gut und der hat Spaß gemacht, war Roger Wilco aus Space Quest. Weil das ja so dieser typische Tollpatsch war, also ein Charakter ähnlich wie Donald Duck, den man einfach gern haben muss, weil er auf der einen Seite tolle, spannende Abenteuer erlebt und auf der anderen Seite eben dadurch, dass er immer wieder von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt, ja, irgendwie sehr menschlich wird. Und Roger Wilco, würde ich sagen, war mit einer der ersten großen Spielehelden für mich.
Okay, das heißt also rein über die ja, eigentlich, sag ich mal, nicht über eine Geschichte richtig, sondern eigentlich die Figur selber im Laufe des Spiels hat dich fasziniert, oder?
Ja, also sicher die Figur. Ich meine, klar, am Anfang waren das nur so ein paar Pixel, die auf dem Bildschirm erschienen sind, aber nach und nach durch die Story halt in dem Adventure hat die Figur ja immer mehr Form und Farbe bekommen und dann schlussendlich auch dazu geführt, dass das so ein Charakter ist, den man wirklich toll fand.
Mhm, okay. Schönes Beispiel. Wie sieht's denn bei dir aus, Andreas? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, ich bin überlegen, was so mein Anfangsheld wirklich war. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Die Anfänge waren aber, wenn es um Charaktere geht, auch eher durch Adventures geprägt. Also Simon the Sorcerer, Guybrush, Threepwood, Maniac Mansion. Das sind so die ersten Charaktere, die irgendwie hängen geblieben sind, weil sonst von irgendwelchen Jump'n'Runs, Rennspielen oder sonstigem, da gab's ja jetzt nicht wirklich einen Charakter, der mich jetzt fasziniert hätte oder irgendwie was geboten hätte, woran man sich aufhalten hätte können. Also somit waren eigentlich die Adventures erstmal die Spiele, wo es zumindest einen Charakter gab, der halbwegs ausgearbeitet war oder wo man halbwegs ja irgendwas auch mit anfangen konnte oder verbinden konnte. Bin dann überlegen, was denn der erste große Held gewesen sein könnte. Da bin ich mir nicht sicher, wobei meine ersten Konsolen dann schon eher Nintendo-Konsolen war, also auch schon eher Nintendo dann auch geprägt irgendwann, zumindest in der Anfangszeit, also dann natürlich durch Mario oder durch Link von Zelda.
Okay, ja. Und wenn, jetzt nehmen wir einfach mal dieses schöne Beispiel, Guybrush, sprich, du hast letztendlich, denke ich jetzt mal, weil da ist ja wirklich auch ordentlich Story im Spiel drin, also schon sehr viel über die Story letztendlich die Sympathie gefunden, ne?
Na, ich glaube eher über den Humor, oder?
Ja, der Humor war der natürlich Serie. Schlüsselelement, also was er dann alles anstellt und wie er sich immer schön als Pirat dargestellt hat, das war doch schon sehr schön, Beleidigungsduelle und sowas. Das war schon natürlich eine recht absurde Welt, die jetzt mit unserer nicht wirklich vergleichbar ist, aber war schon
schön. Das war eine andere
schön.
Zeit auch irgendwo, ne?
Klar. Wobei der Charakter ja vom Prinzip her, den Roger Wilco, auch wenn der eine Generation, kann man ja schon fast sagen, älter ist, sehr ähnlich ist, ne? Also auch hier ist es ja so, dass Guybrush eher jemand ist, mit dem man sich identifiziert, weil er nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen hat und dadurch ja so die Vielschichtigkeit der Figur dann auch so ein bisschen zum Tragen kommt. Ne?
Okay, finde ich cool. Ja, Maurice.
Ja, ich habe nicht so eine coole Historie. Ich muss zugeben, ich hab auf dem PC angefangen und ich war schon damals eher der actionlastigere Spieler. Und mit dem Doomguy oder dem Soldaten aus Wolfenstein war jetzt nicht unbedingt die coolste Identifikationsfigur. Der erste Spielcharakter, wo ich sagen würde, mit dem hatte ich so richtig Spaß, das war halt eben doch ganz klassischerweise Mario. Und das hat halt auf dem Gameboy angefangen. Ich hatte ja damals keine Konsolen selbst besessen, außer eben Gameboy, und habe hauptsächlich auf dem PC gespielt. Bei Freunden dann immer die großen Versionen gespielt, und Mario war halt der erste Videospielcharakter für mich, der wirklich Spaß bedeutet hat, der ein Garant für Spaß war. Und wenn ich das zum Beispiel im Vergleich zu heute sehe, was ich mittlerweile als Spaß ansehe, dann muss ich sagen, ist das doch schon eine schöne Kindheitserinnerung gewesen. Mittlerweile bin ich nicht mehr so ganz Mario versessen, aber damals war er halt der Held, der irgendwie alles konnte, der Bowser besiegt hat und immer wieder die Prinzessin gerettet hat, egal in welchem Schlamassel sie wieder reingeraten ist. Und er hatte zwar jetzt nicht den Charakter, aber er hatte halt den Sympathiebonus auf dieser, ich möchte nicht sagen subtilen, sondern auf der ganz einfachen Ebene erreicht.
Okay. Aber siehst du das denn heute anders jetzt, oder? Weil du gerade selbst gelacht hast.
Darauf möchte ich dann später zu sprechen kommen. Also ich habe mittlerweile doch andere Prioritäten, was Identifikationsmöglichkeiten bei Videospielen angeht, ja.
Okay, nicht schlecht.
Ja, wie sieht's bei dir aus?
Ich sag mal so, persönlich finde ich gerade so aus der NES-Zeit, klar waren es natürlich auch die Mario-Spiele, die man gespielt hat. Kid Icarus, das Spiel habe ich auch sehr geliebt. Aber auch Castlevania. Zelda habe ich ja erst eigentlich mit dem Super Nintendo angefangen, aber Castlevania als Beispiel, da ist es ja so, dass du mit Simon letztendlich schon so ein bisschen für sag ich mal einen 10-Jährigen eher eine gruselige Geschichte hast, die du ja da spielst, und von daher haben wir damals, sag ich mal, hier mit Freunden uns da selber so ein bisschen reingedacht auch in diese Story, weil wir, sag ich mal, auch so Englisch nicht so wirklich mächtig ganz vorn dabei waren und haben uns eigentlich da so ein bisschen selber so Geschichten erzählt um Castlevania und so weiter, und man war vielleicht spielerisch auch nicht so begabt, wie man es vielleicht heute ist, deswegen hat man sehr lange, sag ich mal, gebraucht, um wirklich Level für Level ja weiterzukommen im Spiel. Man hat ja immer wieder vorne angefangen, und das heißt, du kamst ja wirklich sehr mühselig voran, und dementsprechend lange zerrte man an einem Spiel, und natürlich wird das irgendwann zur Kultfigur dann für einen selber auch, ne? Unter anderem. Ja. Also das waren so die Anfänge, wo ich sage, okay, da zerrt man teilweise heute noch von den Erinnerungen, ne?
Ja, und Thomas, Beispiele, die er genannt hat, sind eigentlich ziemlich gut, wenn wir das halt zeitlich betrachten, denn damals auch auf dem NES und Super Nintendo war es eben so, dass diese tiefgründigeren Charaktere, die dann auch in einer riesigen Story integriert waren, meist in Rollenspielen oder Adventures waren. Auf den Konsolen war eben Final Fantasy damals wirklich der Vorreiter, was Geschichten in Rollenspielen anging. Also, wie gesagt, auf den Konsolen zumindest, und man hat solche Ausmaße halt, wie denn ein Ultima geschaffen hat, oder eben das japanische Pendant Dragon Quest und Final Fantasy, dann eben meist in Rollenspielen gefunden, in einem Shooter, wie jetzt von mir erwähnt, Doom zum Beispiel eben nicht. Und Doom dürfen wir mittlerweile ganz offiziell sagen, weil es nicht mehr indiziert ist, aber das jetzt nur so als kleine Notiz am Rande.
Insofern würde ich sogar mich weit aus dem Fenster rauslehnen und behaupten, dass die Heimcomputer und auch im Anschluss die ersten PCs den klassischen Konsolen im Storytelling haushoch überlegen waren in der damaligen Zeit, weil einfach so diese Textflut und damals eben Grafik teuer und damit fast nicht existent war ja in den meisten Spielen, einfach auf den Heimcomputern im Text quasi viel besser dargestellt werden konnten. Denn auch wenn man sich so die ersten Spiele anguckt, sei es jetzt auf der Atari-Konsole oder auf der ersten Nintendo- oder Sega-Konsole, das waren ja alles eher Spiele, die dadurch bestimmt wurden, dass man irgendwelche Figuren bewegt hat, jetzt weniger eben, dass man durch Texteingaben oder eben durch das Lesen von Texten irgendwelche Geschichten vermittelt bekommen hat.
Das heißt also, letztendlich standen da nicht deine Skills im Vordergrund, jetzt wo so actionlastig sozusagen, sondern eher, sag ich mal, deine Fähigkeiten, dass du Rätsel und Logik, sag ich mal, also logische Rätsel eigentlich so lösen konntest und besonders aufmerksam auch teilweise die Texte gelesen hast und so weiter, ne?
Ja, also die meisten Konsolenspiele waren ja doch eher actionorientiert, wohingegen so am PC eben Adventures und Rollenspiele dann doch ja etwas epischer waren, dadurch, dass einfach viel mehr Story transportiert werden konnte. Denn auch so ein erstes Dragon Quest oder so ist ja vergleichbar jetzt mit einer Story aus einem PC-Rollenspiel von der Zeit damals, sag ich mal, eher gering.
Ja, wie gesagt, deswegen ist Final Fantasy auch das wirklich gute Beispiel gewesen, weil es sich halt wirklich mit der Zeit auch immer mehr angepasst hat. Und viele, die eben Final Fantasy 3 beziehungsweise 6, wie es ja bekanntermaßen eigentlich heißt, hat eben doch bei vielen einen starken Eindruck hinterlassen, weil es eben quasi dieses Storytelling und das Sympathie aufbauen für die ganzen Figuren, weil Final Fantasy VI hat ja richtig viele Hauptfiguren, die man haben kann in seinem Team. Und die haben es eben geschafft, dieses Level, was eigentlich nur auf dem PC bekannt war, auch auf die Konsolen zu portieren. Und dafür muss man Square Enix, auch wenn man eben die neueren Final Fantasies nicht mehr so gut findet, doch eben noch das zugutehalten.
Mhm. Ja, ganz bestimmt. Aber ich sag mal so, vielleicht jetzt schon mal die erste Frage. Aus heutiger Sicht natürlich, und eure eigene Meinung ist natürlich gefragt. Wie bewertet ihr denn generell erstmal die Charaktere aus der Zeit? A, mit den Mitteln natürlich, die man damals hatte, klar. Aber ruhig, wie gesagt, aus heutiger Sicht würdet ihr sagen, okay, total schwach, total blass? Oder war das, oder ist das Erlebnis, was geboten war, trotzdem, sag ich mal, ein ganz großes gewesen?
Also ich glaube, dass in der Masse aller Charaktere, die es damals gab, verteilt auf alle Spiele, nur wenige Spiele eine so tiefgründige Figur geschaffen haben, wie es heute ja fast mit jedem Shooter gemacht wird. Heute hat jeder Shooter-Charakter schon eine große Story, die ihm versucht wird, mit auf den Weg zu geben. Das war damals nicht so. Die Charaktere, die dann aber von damals bis heute überlebt haben und irgendwo sich in die Herzen hineingespielt haben, die haben dann natürlich die haben es quasi geschafft, die sind durch. Also die haben dann auch eine Vielschichtigkeit bekommen, ja, die eben so gut ist, dass man die mit heutigen Charakteren auch durchaus messen kann. Nur dass eben heute jedes zweit- und drittklassige Spiel eigentlich einen Charakter hat, der ähnlich differenziert aufgestellt wird. Nur auch da an die von heute wird sich in 10 Jahren wahrscheinlich heute dann kaum noch jemand erinnern, weil in 10 Jahren dann nur noch die Charaktere wahrscheinlich von heute überlebt haben, die sich dann nochmal irgendwie absetzen konnten.
Ja, und da muss man dann wieder sagen, haben halt längerfristige Serien doch einen größeren Faktor, wenn ich jetzt dann später auch noch auf eines meiner Lieblingsbeispiele, nämlich Metal Gear Solid, zu sprechen kommen möchte, dann sieht man halt, dass diese Serie über diesen Zeitraum, den sie existiert hat, er halt solche Charaktere geschaffen hat, die dann auch nicht nur Fans in Erinnerung bleiben, weil man muss Metal Gear Solid nicht gespielt haben, um den Namen Solid Snake zu kennen. Und ich denke, dass wie Thomas schon sagte, die Vielzahl natürlich heutzutage gegeben ist und damals einfach ja ein Charakter quasi schon tiefgründig war, wenn er auch mal eine andere Meinung haben konnte auf das aktuelle Geschehen. Und man muss halt sehen, dass auch heute eigentlich natürlich viele Charaktere versuchen, tiefgründig zu sein, aber es dennoch auch heute nur wenige schaffen, wirklich einen Eindruck zu hinterlassen beim Spieler.
Okay. Jetzt gab es ja eine Zeit, direkt, sag ich, oder die gesamte Entwicklung letztendlich bis heute war ja relativ linear, hätte ich beinahe gesagt, indem man einfach sagen kann, okay, neue Konsole, grafisch mehr Möglichkeiten, mehr Speicherkapazität. Das hat sich ja, dieses Bild hat sich ja wirklich von Generation zu Generation bei den Konsolen immer weiter eigentlich durchgesetzt, so dass man heute ja A, wirklich HD-Grafik hat, B, aber auch entsprechende Speichermedien und Speicherplätze, die einem die Möglichkeit als Entwickler geben, ja wirklich kinoreife Videospiele zu produzieren auf einem sehr hohen Level der Qualität. Und da müsste man ja eigentlich meinen, okay, wir sind heute wirklich am Overkill angekommen und sind heute besser denn je. Und ja, soweit zumindest erstmal, wie gesagt, die reine Faktenlage. Aber jetzt interessiert uns natürlich auch, wie sehen wir alle das? A, und B, was gab es denn wirklich für eine Entwicklung? Welche Serien haben sich durchgesetzt? Welche sind oder welche Spieleserien oder Art von Spielen haben sich also nicht durchgesetzt in diesem Zeitstrahl? Und vielleicht auch, warum haben sie sich nicht durchgesetzt? Ne? Ich meine, ich selber kann also von mir sprechen, dass ich die aktuellen Spiele total liebe, keine Frage. Und Maurice, wenn ein neues GTA kommt, glaub mir, dann schlägt auch mein Herz schneller. Und man auch bei GTA 4 war das so, man hat natürlich sofort am ersten Tag, sag ich mal, das Spiel gespielt, weil es einfach genial ist, keine Frage. Aber ich sag mal, ich werde diese Figur, Niko Bellic als Beispiel, wahrscheinlich in 3, 4, 5, 6 Jahren nicht mehr spielen. Ja? Das hängt einfach mit der Serie zusammen, wie sie aufgebaut ist. Ne? Bei einem Link, sag ich mal, ist das allerdings anders. Da weiß ich genau, der wird wirklich überleben. Ja? Das Ganze ist natürlich auch so, du hast irgendwo diesen Kultfaktor natürlich dann drin, wenn eine Serie oder wenn ein Charakter, und das ist der Punkt, wo ich persönlich mich eigentlich immer sehe, auch so ein bisschen universal ist. Wenn so ein Charakter nicht so scharf und detailreich gezeichnet ist in seinen Charakterzügen, dann wirkt er oder dann hat er den Charme, dass er auch natürlich zeitloser und universaler ist und so ein bisschen auch im Laufe der Historie, wenn die Entwickler es schaffen, so ein, ja wirklich so ein Kultfaktor auch schafft, ne?
Ja, du hast gerade ein gutes Beispiel gebracht mit Zelda. Bei denen ist es ja wirklich so, dass Link, also die Figur selbst, den Helden, den man spielt, ja nie großartig erklärt worden ist oder nie viel zur Person erklärt worden ist. Und man da einfach gesagt hat, das bist im Endeffekt du. Mhm. Und dann sich konzentriert hat, eine große Geschichte zwar immer noch erzählen, eine Welt aufzubauen und da dir etwas zu geben, was du zu tun hast, was du tun musst. Und dann durchaus auch Charaktere reinzustellen, die durchaus Geschichte und Story haben. Aber der Charakter selbst, die Hauptfigur selbst, hat ja nie einen großartigen Background bekommen. Ja, noch nicht mal eine Stimme. Mhm. Und dadurch kannst du natürlich die Figur wunderbar immer weitertragen von Spiel zu Spiel. Du wirst nie an einem Punkt kommen, wo es einen Konflikt darstellt. Während du vielleicht heute bei manchen Spielen das Problem hast, dass die Figur, die du geschaffen hast, du hast es speziell für eine bestimmte Geschichte geschaffen. Ist die Geschichte vorbei, ist eventuell auch die Geschichte eben des Helden vorbei und es muss einen neuen geben.
So, absolut. Und, Andreas, wenn du gerade gesprochen hast, kommt jetzt die Frage, die Jorgis quasi schon für sich selbst beantwortet hat, an dich. Findest du es denn besser, wenn du dich wenn du quasi die Figur selbst erleben musst, oder findest du es besser, wenn das Spiel dir quasi über Zwischensequenzen und Reaktionen und Kommentare der Spielfigur während des Spiels selbst erläutert werden? Was findest du besser persönlich?
Das ist eine sehr sehr schwierige Frage. Ich habe da für mich noch nicht zu 100% festgelegt, was von beidem mir besser gefällt. Aber ich möchte eigentlich schon, dass mein Charakter, den ich spiele, zumindest ein bisschen Background irgendwie hat. Und wenn wir zum Beispiel, das Spiel kann ja auch durchaus hingehen, nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel, nehmen wir Mass Effect. Da gab's ganz simpel am Anfang die Auswahlmöglichkeit, ich habe den und den Hintergrund und komme von da und da, einfach nur zwei Blöcke, die man, glaube ich, auswählen konnte aus verschiedenen. Und das alleine hat schon mal so eine kleine Basis geschaffen und dann hast du dich über die Geschichte entwickelt. Und von Teil zu Teil ist ja wirklich dann eine zusammenhängende Geschichte, ich entwickle mich weiter. Gefällt mir persönlich besser, als einen ständigen Reset zu haben. Bei den Zelda-Spielen habe ich ja immer wieder diesen Status Null, auf den ich im Endeffekt zurückgesetzt werde. Da fehlt dann auch irgendwann natürlich auch so ein bisschen der Bezug, finde ich.
Okay, aber ich sag mal eine Frage dann einfach. Sagen wir mal, ein Charakter ist sehr gezeichnet, extrem detailreich gezeichnet, so dass, nehmen wir mal Nico Bellic als Beispiel, eine Szene kommt, wo er emotional zum Beispiel reagieren muss. Wie auch immer das jetzt ausgeht, wie auch immer die Entwickler sich entschieden haben, nehmen wir einfach mal an, er rastet total in einer Situation aus und du stehst dann dort und sagst, hä, warum rastet du aus? Ich hätte es ganz anders gemacht. Ja, ich empfinde gerade ganz anders als er. Ja, ich hätte beispielsweise die Frau nicht geschlagen. Ja,
ja. Weißt du, was ich meine? Da sagst du einen ganz guten Punkt. Einerseits GTA 4 mochte ich tatsächlich aufgrund des Charakters nicht so gerne, weil ich einfach Nico nicht mag.
Jetzt kommt's, nämlich, weil Georg jetzt das Beispiel genannt hat, lass mich bitte kurz einwerfen.
Okay.
Also es ist die Szene, die ich immer wieder zitiere, wenn ich sage, dass GTA 4 und eben gerade Nico Bellic unglaublich viel Charakter haben. Georg, du hast jetzt gesagt, wenn jetzt der Charakter die Frau schlägt und du würdest persönlich sagen, ich hätte es anders gemacht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber es gibt diese eine Mission im Warehouse, wo sein Cousin Roman oben gefesselt ist und Nico den Anruf bekommt, wenn du dich jetzt nicht beeilst, bringen wir ihn um. Was macht Nico also? Er beschließt, alle Leute da in dem Warehouse abzuknallen und während er da hochklettert und alle abballert, schreit er die ganze Zeit rum. Niemand legt sich mit meiner Familie an. Wenn ihr ihm was antut, dann werdet ihr noch mehr bezahlen, obwohl ich euch jetzt eh alle umbringe. Und dieser Wutausbruch, der ist halt so emotional perfekt eingebaut. Das ist mir vollkommen egal, ob ich persönlich in diesem Moment anders reagiert hätte. Er ist einfach dadurch sympathisch, dass er halt dadurch Charakter bekommt, dass er sagt, meine Familie ist mir wichtiger als alles andere in diesem Moment und ich will ihn einfach retten, weil er mein Cousin ist, auch wenn er viel Mist gebaut hat. Und ich muss gar nicht mich so reinversetzen können, dass ich wirklich sage, ich muss, eine Figur ist mir nur dann sympathisch, wenn sie 100% das macht, was ich will, sondern wenn sie glaubwürdig präsentiert wird und in dem Kontext des Spiels und der Story glaubwürdig handelt und dadurch Sympathie aufbaut, dass sie eben mit den anderen Figuren agiert und ihre Story auch dadurch eben erzählt wird, dass sie dann eben auch mal so einen Wutausbruch haben, den man dann live miterleben kann, der einfach total packend und überraschend ist.
Das darfst du jetzt aber nicht unbedingt falsch verstehen. Also ich mochte zwar Nico nicht, aber der hat sicherlich im Sinne der Geschichte und dem, was erzählt worden ist, hat er, denke ich, schon so gehandelt, dass es seinem Charakter entspricht.
Ja.
Dann einen Charakter nicht zu mögen, ist ja dann zum Beispiel manchmal auch was Positives. Das heißt, es wurde so weit ausgearbeitet, dass du auch etwas hast, womit du nicht konform gehst.
Ja.
Allerdings muss man dann natürlich sagen, fällt es dann natürlich schwer, wenn du so einen fest gebauten Charakter hast, dich damit zu identifizieren. Wenn du ein Rollenspiel hast, wo du deinen Charakter selbst entwirfst, wo es gar nicht viel Story zum Charakter an sich gibt, ist es natürlich leicht, dich als diesen Charakter zu sehen. Aber bei GTA würde ich jetzt niemals sagen, ich habe mich jetzt so gefühlt, als wäre ich Nico zum Beispiel.
Ich glaube, da gibt es eigentlich drei verschiedene Arten momentan, oder drei Ansätze. Es gibt einmal den Half-Life-Ansatz, so ein stummer Fisch wie Morgan Freeman, der, sage ich mal, quasi für den Spieler gar nicht in Erscheinung tritt. Der spricht nicht, den sieht man nicht, der macht gar nichts. Da soll man sich mit den eigenen Gedanken eigentlich ein Bild von der Figur verschaffen, klappt bei mir nicht ganz so gut. Also ich mag den Ansatz am wenigsten. Dann hat man sowas wie eben genannt Mass Effect oder Dragon Age, wo man einen vorgefertigten Charakter hat, dann aber durch eigene Entscheidungen letzten Endes dem Charakter die Form gibt. Der macht zwar filmisch und ausgeschmückt, das, was die Figur macht, aber eben nach meiner Anweisung, entweder gut, böse oder mittel oder wie auch immer. Ja, und dann eben halt so Niko Bellic, wo das komplett geskriptet ist, wo man null Einfluss drauf hat, was ja schon fast dann auch wie bei Zelda ist. Bei Zelda wird einem ja auch eine Geschichte erzählt, ich habe aber eigentlich null Einfluss darauf, wie die Geschichte verläuft, ich kann die nachspielen oder das Spiel liegen lassen.
Ja, genau das ist es nämlich. Also der Unterschied des Spielerlebnisses. Das heißt, habe ich da ein kinoartige, sag ich mal, Erzählstruktur, das wirklich ganz klar ist, in welche Richtung alles geht, und auch, wie gesagt, das, was ich erleben soll sozusagen später, ist das ganz klar vorgelebt, ist das ganz klar gescriptet sozusagen, wo ich einen Wutausbruch habe, wo ich traurig bin, wo ich wütend bin, wo ich was auch immer bin? Oder ist es wirklich wahrhaftig so, dass ich selber ganz individuell letztendlich das erleben kann? Das kann man niemals, deswegen werden wir heute niemals sagen, das ist jetzt das Richtige, sondern es ist wahrhaftig für jeden anders das Erlebnis. Der eine mag eher das, der andere eher das. Also heute sind die Spiele mehr denn je, sag ich mal, cineastisch, also wirklich so gescriptet, so dass man genau weiß, okay, wir erzählen alles sehr, sehr, sehr lebendig, aber trotzdem, sag ich mal, nach Plan, ja. Und da ist halt die Frage, weil klar, aus technischer Begrenzung hat man früher diese Möglichkeiten nicht bis unten hin gehabt. Der ein oder andere hat es relativ klar trotzdem natürlich beschreiben können und da gab es überhaupt keine Zweifel, wie der Charakter aussieht von dem Spielheld, aber es gab zumindest auch damals schon Beispiele, sag ich mal, für Helden, wo nämlich nicht klar war, wie denkt er, welche, weil einfach die Mittel nicht da waren, sag ich mal, in einem Actionspiel noch die Figur, sag ich mal, anhand der Mimik, anhand der Sprache, sag ich mal, zu beschreiben, ne? Und deswegen gibt es halt diese Kluft zwischen den drei, du hast es sehr gut beschrieben, Thomas, zwischen diesen, sagen wir mal, drei Abstufungen, ne?
Ja, wobei ich dann schon wieder sagen würde, dass Zelda und GTA halt doch noch in diesem Punkt verschieden sind, dass GTA halt wirklich durch die Story, also durch den Charakter getrieben wird, der die Story beeinflusst, auch wenn es halt alles vorgegeben ist, während bei Zelda die Story den Charakter beeinflusst. Und das ist halt das, was ich persönlich nicht mag. Link ist einfach nichts. Link ist eine Fassade für den Spieler selbst. Mhm. Was ich langweilig finde persönlich. Also glaub mir, ich liebe die Zelda-Spiele. Skyward Sword ist vorbestellt. Aber Link als Hauptcharakter ist halt, der sieht nett aus. Aber das war's dann auch schon. Der ist ein Sklave in seiner Spielwelt, einfach weil er quasi alles tun muss, was die Spielwelt ihm vorgibt. In dem GTA bin ich halt dann, also ich hasse es ja mittlerweile selbst, dass ich immer wieder GTA zitiere. Das ist aber halt mein Lieblingsbeispiel. Und in dem GTA kann ich halt bis zu einem gewissen Grad vorgeben, was die Figur macht und wieso sie das gerade in diesem Moment macht, während ich in einem Zelda halt eben dauerhaft verpflichtet, in Anführungszeichen, bin, immer das Gute zu tun, immer das Richtige zu tun, immer den Leuten zu helfen, um diese und jene Belohnung zu bekommen. Und deswegen finde ich, dass man da fast schon, also in Zelda fast schon mehr in diese Half-Life-Kategorie stecken kann, weil Link zwar ein Gesicht hat, aber das war es dann auch schon. Er hat keine Stimme, bis auf die Schreie, die er ab und zu mal von sich gibt. Er handelt auf Befehl des Spielers. In Zwischensequenzen reagiert er nicht. Man ja und nein, dass man auswählen kann. Das ist halt, da muss man auch das Spiel, also wird man auch vom Spiel gezwungen, eine richtige Antwort zu wählen, weil es sonst nicht weitergeht. Und da sehe ich halt, dass man da auch doch noch irgendwo abgrenzen muss.
Aber es ist ja auch ein grundlegend anderes Konzept auch. Also ich finde das auch voll okay, dass es diese verschiedenen Dinge gibt. Und ich mag eigentlich, sag ich mal, alles, sag ich mal zu spielen und so, aber wie gesagt, ich finde dieses Zeitlose halt toll. Ich weiß genau, du spielst ein Zelda-Spiel also A Link to the Past als Beispiel und du hast immer noch, sag ich mal, ein total cooles Erlebnis, auch wenn du 20 Jahre älter bist als damals, weil das halt so universal auch natürlich ist.
Ne? Nein, weil das Spiel gut ist, nicht weil der Charakter dir sympathisch ist oder so.
Aber also, er gibt dir diesen Spielraum, meine ich. Und ich bin mir sicher, wenn wir aus, sag ich mal, sagen wir mal, wir hätten damals, sag ich mal, GTA 4 gespielt, wir hätten ein anderes Erlebnis gehabt als heute und vielleicht auch in 40 Jahren werden wir auch ein anderes Erlebnis haben als heute.
Aber bei GTA 4 und jetzt will ich mal ein anderes Rockstar-Beispiel nehmen, um mal von GTA wegzukommen. Red Dead Redemption. Also ich werde in 10 Jahren noch von diesem Ende schwärmen, weil das einfach mein Lieblingsbegriff für diese Situation, weil das einfach so ein fetter Schlag in die Magengrube ist, dass du sagst, boah, also darauf hat die Story jetzt hingebaut, ich fasse es nicht, ich also es ist ein einmaliges Erlebnis.
Nicht spoilern.
Und ein Zelda und ein Zelda ist halt im Grunde genommen immer wieder das Gleiche. Da ist halt das Spiel an sich dieser zeitlose Faktor, nicht der Charakter Link. Und du wirst mir jetzt nicht sagen wollen, dass du jeden Zelda-Teil spielst, weil du in Links Rolle schlüpfen willst, sondern weil du das geile Dungeon-Design und so weiter erleben möchtest mit den neuen Items, die man sich überlegt hat und die dann perfekt in diese Spielwelt wieder integriert sind. Nicht etwa, weil du jetzt sagst, ich muss wieder Link sein, weil seine Story ja so klasse ist.
Ich würde sagen, es ist irgendwo das Gesamtkonzept, weil, sag ich mal, ein Zelda-Spiel ohne Link, ohne diese Figur, die wirklich, die Befehle ausfügt, die du, sag ich mal, eingibst, ohne diese Figur, die du seit so langer Zeit jetzt schon begleitest, wären die Spiele, glaube ich, nur halb so schön.
Ja, weiß ich nicht. Also Link ist ja auch nicht immer derselbe Link. Also ja, von daher sehe ich den Kontext sowieso nicht.
Er fügt sich immer, sag ich mal, passend zu der Welt, zu dem Spiel halt an. Ne? Klar, er ist, wie gesagt, sehr universal. Wir haben ja Link als Kind erlebt. Wir haben ihn, sag ich mal, als Jugendlichen erlebt. Ich will nicht sagen Erwachsenen, aber wir haben ja unterschiedlichste Spiele jetzt schon mit Link gespielt und ich finde schon, er hat immer passend zu dem Spiel, gab es einen passenden Link immer. Ne?
Ich sag mal, einen Spielehelden, den ich auf jeden Fall vermisse, der aber an sich auch eher so in die Link-Rolle passen würde, ist der Hauptcharakter von Jack and Dexter. Jack und natürlich dann eben auch Dexter. Ich habe mich so gefreut und deswegen hasse ich Uncharted. Auf der PlayStation 3 dieses super geniale Jack and Dexter endlich in HD mit besserer Grafik, noch cooler. Und dann haben die diese Serie nicht fortgeführt. Ich war so traurig. Mhm. Ist für mich auf jeden Fall die beste Serie auf der PlayStation 2. Habe ich die meiste oder die schönste Spielzeit auf jeden Fall auf der PlayStation 2 mit verbracht. Und die Charaktere wären irgendwie das, obwohl man da ja auch null Entscheidungen treffen kann, das an sich auch nur schnöde Hüpfcharaktere sind, aber jeder, der die Spiele gespielt hat, da ist ja so viel Story um diese beiden Charaktere trotzdem mit drin, dass man die absolut lieb gewinnt, man mag die Witze, die machen, das ist das perfekte Spiel gewesen, ja, und leider zu Ende. Und insofern bin ich da sogar richtig traurig halt, dass es da Spieleserien gibt, die die Story nicht fortführen, wo es dann tatsächlich zu Ende ist. Habt ihr da auch so Charaktere, wo ihr sagt, ja, die vermisst ihr?
Auf jeden Fall. Shenmue habe ich ja schon von berichtet. Und ich weiß nur beim ersten Teil, weil ganz am Anfang, also ich spoilere da jetzt nicht wirklich, ganz am Anfang wird ja der Vater umgebracht. Und im Laufe des Spiels gibt's halt immer wieder Szenen, wo ja, sag ich mal, Leute aus diesem Clan sozusagen in greifbarer Nähe sind und vor dir stehen, die, sag ich mal, deinem Vater umgebracht haben, ne? Und es sind sehr schöne Szenen auch, die Entwickler, sag ich mal, zeichnen in dem Spiel, wo wirklich klar ist, beim ersten Mal habe ich sogar ganz am Anfang gedacht, okay, jetzt gibt's richtig Ärger. Jetzt wird der richtig ausflippen, ja? Und nein, die haben es aber so gehalten, dass du selber letztendlich, genau wie bei einem Zelda-Spiel sozusagen, die relativ neutral gezeichnete Figur ja spielst und er schaltet ja auch dann in die in so eine Kampfszene halt, du kämpfst dann auch, keine Frage, die ist das, aber er flippt dann nicht aus, so wie zum Beispiel das jetzt sehr schön, wie gesagt, das finde ich ja auch toll, bei GTA 4 auch war, wo er dann auch ausflippt und so weiter, das ist zwar schön, aber ich fand, im Nachhinein fand ich das doch toller, dass ich selber, sag ich mal, mit meiner eher lockeren Art, ach, da stecke ich so weg, Junge, weißt du, ich hau dich jetzt kaputt und dann ist das schon klar, weißt du, also selber so ganz, sag ich mal, seriös da alles vollzogen hat. Und auch, das hat dem Spiel sehr gut getan, dass er so war. Da kamen ja diese Momente, deswegen habe ich das Spiel sehr gemocht damals, wo er zum Beispiel am Hafen ist und arbeitet. Da sind natürlich auch deine Arbeitskollegen, die dich natürlich auch entsprechend dann einweisen, dies, das, und die Leute grüßen dich, du fährst mit dem Bus zur Arbeit und so, es ist alles so real und fährst dann deinen Gabelstapler da am Hafen und so, ja, und trotzdem sag ich mal, also du leidest da richtig, um deinem Ziel näher zu kommen, und dann kommt wieder eine Szene, wo du jemanden hast, und die Figur schafft es trotzdem, sag ich mal, perfekt eigentlich sich zurückzuhalten, und sag ich mal, du kannst entsprechend Reaktionen, das sind mal Quicktime-Events, das sind mal richtig reale Kämpfe, die du dann spielst, sag ich mal, dein Charakter eigentlich dort der Figur einfach dein Charakter einfach zu leben, richtig, ne? Also das wäre auf jeden Fall mein Ding, was ich sehr vermisse,
ja. Ja, wenn wir von Charakteren in dieser Richtung sprechen, muss ich zugeben, vermisse ich da gar keinen. Dein Beispiel Shenmue, ich habe es jetzt leider noch nicht gespielt, aber es steht schon zu lange auf der To-Do-Liste. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen ärgerlich, wie du das jetzt, also was du da erwähnt hast, dass dieser Hauptcharakter eben dann eben doch nicht ausrastet oder so, weil man muss halt immer dann die Figur auch im Kontext der Geschichte sehen, und Shenmue ist halt ein Spiel, was auf einer riesigen Geschichte basiert irgendwo. Ja, klar. Und jetzt muss man halt immer versuchen, sich irgendwo mit der Figur zu identifizieren, und ich finde halt persönlich, dass es am besten läuft, wenn ich irgendwo einen Faden habe, und da muss, wie gesagt, die Figur nicht so sein wie ich. Das ist mir vollkommen egal. Die Figur muss einfach nur sich realistisch im Kontext der Geschichte verhalten. Und wie würdest du denn reagieren, wenn dein Vater vor deinen Augen verprügelt wird, zu Tode geprügelt wird, und der Typ dann einfach verschwindet? Ich wäre da wohl doch ein bisschen wütender und würde jetzt nicht locker da meinen Alltag nachgehen, sondern stressig alles durchgehen, weil ich weiß ja, dass man in Shenmue Geld verdienen muss, um das und das zu erreichen, und verschiedene Events nur dann und dann möglich sind. Und mich würde das in gewissem Rahmen ja, es wär nervenaufreibend, aber das halt wieder auf eine spannende Art, und da sieht man schon wieder, dass wir vollkommen verschiedene Spieler sind, aber ich denke, das macht eben gerade den Reiz aus. Also ich würde da mir jetzt nicht alle Zeit der Welt lassen, sondern wirklich versuchen, jede Information zu bekommen von den Bürgern dieser Stadt, um zu erfahren, was mit meinem Vater passiert ist, wer diese Leute waren, und
ja, das
möglichst schnell
aber
versuchen.
Also das machst du, genau das machst du in dem Spiel. Also er stellt, wie gesagt, er geht sogar extra arbeiten am Hafen. Er geht in ein Casino, spielt dort tagelang jeden Abend beim Casino diesen Slotautomat. Man wird sogar süchtig. Also ich meine, jetzt im Realen wird man süchtig von diesem Slotautomaten irgendwann. Ja, also er geht in Kneipen. Also er macht so unglaublich viel. Ja, er muss an bestimmten Tagen, an bestimmten Uhrzeiten, an bestimmten Stellen sein und. Also dieses Spiel ist ein pures Leiden eigentlich, ja. Aber
ja, deswegen meine ich ja, ich würde da nicht so gelassen reagieren wie du und das Spiel locker angehen, sondern ich würde wirklich versuchen, möglichst, ja, ich möchte nicht sagen flott, aber möglichst in einem engen Zeitraum alle möglichen Details
aufzusuchen. Also ich sag mal so, das finde ich aber ist ein gutes Beispiel, wie unterschiedlich dann auch die Anforderungen sind, die man selber auch hat gegenüber einem Charakter. Ich finde beides schön eigentlich, dass es wirklich vorgekaut und vorgegeben ist, dass ich genau weiß, okay, schmeckt nach Erdbeer mit einer leichten Zitronen-Flavor da drin. Aber manchmal mag ich es auch, sag ich mal, neutraler, dass ich selber, sag ich mal, noch da vielleicht eigene Farben mit reinbringen kann. Wie beim genau, der Bananentyp war ich. Auf jeden Fall, wie bei einem Buch halt, ja, wo du wirklich liest und dir selber die Charaktere vorstellst und deine eigene Fantasie auch spielen lässt, so wie es Miyamoto halt immer sagt, ja. Also er vergleicht das ja auch oft mit Buchlesen, und ich finde, das ist bei gerade bei Link und Mario ja wirklich so, dass man echt sehr viel Spielraum hat. Gut, Mario ist jetzt noch mal eine andere Richtung, aber Link ist ja schon einer der anspruchsvolleren Titel, ne?
Nee, eben nicht. Das ist es doch, worauf ich die ganze Zeit hinaus will. Link ist einfach der Sklave des Gamepads.
Yeah.
Er hat keine inneren Gedanken, er hat keine inneren Konflikte, die er bewältigen muss. Er ist der... Also es soll jetzt gar, wie gesagt, das soll nicht beleidigend klingen. Ich liebe Zelda. Ich muss es immer wieder erwähnen, damit mich hier keiner zerreißt. Link hat einfach null Personalität und man kann sich mit ihm identifizieren irgendwo, zum Beispiel übers Aussehen, wie gesagt, weil er halt ein cooler Held ist einfach. Er ist cool, weil er nichts sagt. Und das ist ja in Japan auch irgendwo ein Coolheitsmerkmal. Deswegen zieht man das ja auch gerne durch. Aber für mich persönlich, ich spiele in Zelda, wie gesagt, nicht wegen Link. Und ich finde, Link ist so, also vor allem der Buchvergleich hinkt da gewaltig. Und das ist der Punkt, weshalb ich Zelda jetzt nochmal erwähnt habe. Wenn ich ein Buch lese, dann bekomme ich auch irgendwo diese inneren Konflikte der Charaktere mit. Und Link hat sowas einfach nicht. Mario hat sowas erst recht nicht. Der hüpft einfach auf die Goombas, ohne doppelt nachzudenken, wieso er das eigentlich macht. Und wenn ich da wieder zum letzten Mal hoffentlich auf die Szene von GTA 4 komme, wieso rastet Niko Bellic aus? Weil sein Familienmitglied da entführt wird und ihm gedroht wird, dass er umgebracht wird. Also das ist vollkommen nachvollziehbar, während Link, wie gesagt, Link, geh bitte dorthin und dann macht Link das halt. Also
Okay.
Ja, ich muss sagen, ja? Link und Mario, das sind natürlich, die sind austauschbar. Es könnte theoretisch jede andere Figur sein, weil die jetzt so im Endeffekt jetzt keinen Einfluss haben, jetzt wirklich einmal keinen Hintergrund. Man ist es ja im Endeffekt selber. Das heißt, Mario und Link an sich könnte man austauschen. Das sind zwei Spiele, die einerseits grundsätzlich durch Spielmechanik überzeugen, andererseits halt bei den Zelda-Spielen, es wird halt immer wieder in jedem Teil eine neue Geschichte aufgemacht. Es geht eigentlich im Prinzip wieder im Wesentlichen darum, in Dungeons irgendwelche Gegenstände zu finden und dann wieder Herzteile zu sammeln, dann am Ende dann Boss XY zu besiegen. Ich meine, an der grundsätzlichen Spielmechanik hat sich natürlich nie viel getan. Und Link und Mario sind theoretisch austauschbar, allerdings auch irgendwo Maskottchen und deswegen auch irgendwie auch große Werbeträger geworden. Daher kann man die natürlich auch allein deswegen kaum austauschen.
Ja, und das ist ja auch genau das, worum es wirklich zumindest mir auch oft geht, dass man, sag ich mal, diese Kultfiguren letztendlich spielen kann, als klar ist so Hülle letztendlich für einen selbst, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Aber man muss parallel natürlich auch, oder man spielt auch gerne Spiele, wo die Charakterzüge ganz klar sind, vordefiniert sind und Reaktionen da sind. Wie gesagt, und jeder muss dann selber sich einpendeln, was er besser findet, was er lieber spielt. Und ich selber habe eigentlich die Erkenntnis, sag ich mal, darüber, was mir besser gefällt, erst gewonnen, als ich mir angeschaut habe, was habe ich die letzten 25 Jahre letztendlich gespielt. Was waren das denn für Spiele, ne? Und da muss ich sagen, komischerweise, wenn man sich anschaut, was man sich so in jeder Generation gekauft hat, sind das dann doch eher diese Nintendo-lastigen Spiele, ne?
Ja, aber wie gesagt, die hast du dir auch nicht gekauft, weil du Link sein wolltest, sondern weil das Gameplay einfach gut ist. Und
bei Mario Gameplay und bei Link die Geschichte, wie Andreas schon sagte.
Ja, und da muss ich halt sagen, Gameplay ist auch für mich eigentlich immer der wichtigste Punkt. Da kann die Story noch so gut sein. Aber das Gameplay wird halt nochmal verstärkt, wenn ich mich mit der Figur identifizieren kann. Und das ist jetzt mein Fazit für diese Frage, die du vor einer gefühlten halben Stunde gestellt hast. mein abschließendes Wort ist, ich finde es besser, wenn ein Charakter sich so verhält, wie er sich verhalten würde. Also wenn ich wirklich wie in einem Film eine Figur habe, die sich in jeder Situation so verhält, wie sich diese Figur zu verhalten hat und nicht, wie ich mich verhalten würde. Weil ich einfach ein bestimmtes Erlebnis haben möchte, was einzigartig ist, was neu ist und was nicht durch meine Interaktion beeinflusst wird. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil Mass Effect 2 mein Lieblingsspiel dieser Generation ist und man da eigentlich sehr viele Interaktionsmöglichkeiten hat.
Ja, bei Mass Effect ist ja einfach dann dadurch, du bestimmst ja, wie der Charakter reagieren soll. Das heißt, du formst ihn ja irgendwie so, wie du findest, es passt zu dir oder vielleicht es passt zur Welt oder zum Charakter. Das heißt, da machst du es ja für dich im Endeffekt passend.
Ja, aber wie gesagt, also ich bin halt, ich zocke Spiele lieber die halt einen Charakter vorgeben, der eine gewisse Entwicklung durchgeht, die nachvollziehbar ist in der Handlung selbst und diese Handlung damit auch beeinflusst. Und ja, leider sind wir dadurch nicht auf mein Metal Gear Solid Beispiel gekommen, aber das wäre ein Beispiel, wo es zum Beispiel auch ebenfalls sehr gut geklappt hat. Und das ist jetzt mein Schlussstrich für die Frage, wie wir das persönlich sehen. So, okay. Jetzt Thomas und Andreas noch.
Andreas.
Ja, wenn ich an die letzten Spiele denke, die so richtig intensiv hängen geblieben ist, was auch Story und alles angeht, also Deus Ex oder Mass Effect, dann sind es auf jeden Fall Spiele, wo man gerade natürlich auch im Hinblick auf Deus Ex, wo man zwar einen Charakter vorgegeben bekommt, den aber im Spiel schon ein bisschen selbst definieren kann, dadurch, dass man Dialoge führt, dadurch, dass einem gesagt wird, das und das musst du zwar machen, aber du kannst dir ein bisschen selbst überlegen, wie du ans Ziel kommst, wie du vorgehst, ist es natürlich immer noch so ein klein bisschen Entscheidungsfreiheit, die mit reinspielt, aber ich denke, ich habe lieber einen Charakter, der auch ein bisschen ausgearbeitet ist, der ein bisschen Charakter hat und wo ich auch eventuell dann nachvollziehen kann, warum oder wieso er manchmal handelt, wie er handelt. Habe ich, glaube ich, insgesamt lieber.
Okay. Jetzt interessiert mich aber, was Thomas sagt.
Also, was mir jetzt am besten gefällt, quasi, ne?
Ja, genau.
Ja, also ich schwanke. Ich schwanke so ein bisschen zwischen der filmisch vorgefertigten Figur, wie die zum Beispiel in so einem Spiel wie Wing Commander auch vorhanden war, den Colonel Blair oder so, den fand ich ziemlich cool. Da ich ja insgesamt gerne Rollenspiele spiele, würde ich da dann auch meine Entscheidung dran festmachen und da, sage ich mal, gefällt mir so ein Charakter, wie der in Risen vorkommt, prinzipiell am schlechtesten. Das ist ja auch so ein stummer Fisch, den sieht man zwar von hinten, aber grundsätzlich ist das ja immer so dieser namenlose Charakter. Ich mag an sich da auch eher die gezeichneten, wie es eben eine Figur aus Gears of War ist oder eben auch aus Mass Effect oder eben auch Dragon Age oder irgendwie sowas. Also das heißt, vom Prinzip her mag ich es am liebsten, wenn die Figur schon richtig Profil hat, wenn die Hintergrund hat. Wenn ich Einfluss auf die Figur nehmen kann, finde ich das auch nicht schlecht. Dann habe ich aber auch immer so ein bisschen die Angst, was zu verpassen. Also das ist so ein bisschen quasi, ja, kann man schwer beschreiben. Aber auf der einen Seite mag ich es natürlich, wenn es alles vorgefertigt ist, dann weiß ich, die Figur ist die Figur, die sich der Entwickler gedacht hat. Auf der anderen Seite kann ich Einfluss nehmen. Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, aber irgendwo so dazwischen. Also tendenziell würde ich sagen, gefällt mir sogar die Möglichkeit, dass mir was vorgegeben wird, vielleicht sogar noch besser, aber es ist haarscharf. Ich kann es nicht genau sagen. Irgendwo so dazwischen.
Okay. Und Georgios, von dir will ich jetzt auch noch ein abschließendes Fazit haben. Wir haben schon natürlich die Richtung bemerkt, aber jetzt nochmal einen zusammenfassenden Rundumblick. Wie sieht's denn bei dir aus?
Grundsätzlich schon so, dass ich zwar offen für alles bin, keine Frage, aber unterm Strich, wie gesagt, habe ich schon so gemerkt, dass ich sehr, sag ich mal, Charaktere lastig mich orientiert habe in Richtung der Kultfiguren. Und deswegen, ich weiß nicht warum, mir machen die Zelda-Spiele immer noch Spaß, mir machen die Mario-Spiele noch Spaß. Ich spiele Castlevania noch gerne, ich spiele Kitikarus gerne und da freue ich mich auch auf den nächsten. Metroid ist toll, Kirby kann ich immer noch zocken, Mario Kart und wie sie alle heißen. Das heißt, diese ganzen alten Serien, die also wirklich schon jetzt aus dem Super Nintendo und NES-Zeiten existieren teilweise, die haben einen ganz bestimmten Charme auf mich. Oft sind es aber auch, wie gesagt, diese universellen Figuren, die sich eher, sag ich mal, dem Spieler auch anpassen. Und das ist eigentlich für mich eine Erkenntnis auch, jetzt aus dieser Sendung, wo ich selber auch festgestellt habe, dass die Entwickler sich scheinbar sehr stark auch am Spieler orientieren. Denn wenn man sich überlegt, im Laufe der Historie haben sich ja auch die Spieler geändert und die Ansprüche der Spieler. Und wir erinnern uns alle an Tomb Raider, als wir alle noch jünger waren, da war das, sag ich mal, eine ganz normale junge Frau. Ja, normal, ich sag jetzt mal Tomb Raider 1, schau dir mal den ersten und schau dir mal den zweiten und dritten Teil an. Da ist eine Entwicklung drin.
Ja, wo, gut, also das ist dann in der 18er Ausgabe.
Ja, also ich sag jetzt mal, da muss man ganz klar sagen, also ich sag mal, gerade ihre Brüste haben sich ja wirklich erstaunlicherweise entwickelt. Klar, wer so viele Bananen frisst, aber der entwickelt sich natürlich auch ganz anders. Aber ich sag mal, das sind einfach die Ansprüche der Spieler letztendlich, die befriedigt werden wollen. Und scheinbar auch moderne Spiele in unserer Zeit bedienen auch diese Zielgruppe, die also wirklich sagt, Mensch, ich möchte das Spiel erleben und ich möchte mich nicht von einem Charakter ablenken lassen. Ja, ich möchte wirklich mich auf die Story konzentrieren können, ich möchte mich auf das Gameplay konzentrieren können, ich möchte da keine Emotionen von einem Charakter sehen, die ich vielleicht nicht sehen will. Und ja, es gibt also auch diese Spiele und die sagen mir meistens dann mehr zu, doch.
Merkst du aber, dass wir ein ganz bestimmtes, eine ganz bestimmte Gewichtsverteilung in diesem Podcast aufgebaut haben? Wir könnten ja quasi sagen, dass es 3-1 steht gegen Georgius. Das soll jetzt, lass mich begründen. Wir haben es ja bekanntermaßen so, dass 3 Konsolenhersteller auf dem Markt sind und die Nintendo-Spiele sind halt genau das, was Georgius anspricht, während es klingt jetzt fies gegenüber dir, Georgius, aber ich meine es nicht böse, wenn der erwachsene Spieler dann eben später dann doch auf die Xbox 360 oder PlayStation 3 greift, weil er eben dann mittlerweile ein anderes Verständnis weil er ein anderes Verständnis hat, wie Spiele präsentiert werden sollten. Und ich meine, nicht umsonst verkauft sich eben so ein Modern Warfare so unglaublich, nicht weil das Gameplay, ja gut, das ist wahrscheinlich auch ziemlich gut.
Du siehst das aber falsch. Du siehst das falsch, weil du das aus deiner Perspektive, glaube ich, siehst. Denn verkaufszahlenmäßig, glaube ich, sag ich mal, ist Nintendo mit seinen, also jetzt über alles natürlich gesehen, mit seinen ganz vielen Versionen, die sie ja gleichzeitig im Jahr handeln, sowohl Mario-Titel als auch, wie gesagt, alle anderen Titel, ganz weit vorne mit dabei. Ne?
Nein, eben nicht. Mario Galaxy hat sich 2 Millionen Mal verkauft. Gears of War 3 hat sich allein in der ersten Woche 3 Millionen Mal verkauft. Ja. Halo stellt jedes mit jedem Teil einen Rekord auf in der ersten Woche allein. Und GTA 4, mein Lieblingsbeispiel, hat in der ersten Woche 6 Millionen Einheiten verkauft. Davon träumt Nintendo.
Aber
sieht man mal wieder diese Verteilung.
Wie viele Halo-Spiele gibt es denn im Jahr?
Ja, nicht so viele, aber Mario kommt auch nicht jedes Jahr.
Nein, aber wie viele Nintendo-Titel gibt es jedes Jahr? Das meine ich.
Ja, das ist es doch eben. Du kannst nicht alle Nintendo-Titel zusammenziehen und dann da eben nur mit Halo vergleichen, sondern musst dann auch eben sehen, wie viele große Titel, die eben, wie wir sie beschrieben haben, dann sich auch verkaufen. Ja. Und da muss man eben sagen, verkauft sich ein Gears of War besser als 50 bis 75% aller Nintendo-Spiele.
Ich glaube, in dieser Ausgabe müssen auch die Hörer, wir animieren euch also zur Kommentarnutzung, auch ein bisschen Feedback auch geben. Es kann ja wohl nicht sein, dass nicht nur in der Politik alle auf die kleinen Griechen hacken, sondern auch noch hier, also liebe Hörerinnen und Hörer, an die Tasten. Und
bevor wir aber Schluss machen, ist gerade noch ein schönes Beispiel eingefallen,
wir sind wo ja ich noch diskutiert habe und
ich mir darüber nachgedacht habe.
Solange es nicht, sag ich mal, mindestens Gleichstand gibt, sind wir noch nicht zu Ende.
Nein, mir ist gerade noch ein schönes Beispiel eingefallen, Dead Space. Bei Dead Space war es im ersten Teil so, dass der Charakter absolut stumm war und auch, naja, nicht wirklich Emotionen gezeigt hat, obwohl die Story ihn eigentlich sehr prägen müsste. Im zweiten Teil auf einmal große Überraschung, Charakter hat eine Stimme bekommen, er führt Gespräche, man sieht, wie er Gespräche auch mit sich selbst führt und zusammenbricht und auf einmal Emotionen zeigen kann und die vorher nicht möglich waren, dadurch, dass sie einfach solche Dinge, dass er keine Stimme hat und sowas einfach nicht da war, gefällt mir persönlich um Längen besser dann dadurch auch als der erste Teil, weil auf einmal eine Komponente noch drin war, die vorher einfach nicht gemacht werden konnte, dadurch, dass er keine Stimme hatte und auch keine Emotionen zeigen konnte.
Georgios, ich glaube, das wird heute nicht sehr mit dem Gleichgewicht. lasst die Hörer entscheiden. Also, wie gesagt, das sind ja alles nur persönliche Meinungen und wir wollen ja gar nicht widersprechen, dass wir auch mit allen Nintendo-Titeln Spaß haben, sondern dass wir einfach unseren Schwerpunkt doch woanders gesetzt haben als Georgios, unser kleiner Grieche. Und da muss man halt für sich natürlich selbst irgendwo die Linie ziehen. Ja, es ist natürlich interessant zu sehen, was ihr für Beispiele habt, weil ihr merkt schon, wenn ich jedes Mal GTA erwähne, das ist bestimmt nicht das Ende der Beispielpalette. Da werdet ihr natürlich auch ein paar sehr coole Beispiele haben.
Bin ich auch drauf gespannt, ja.
Ich ebenfalls. Also kommentiert fleißig, wie eure persönliche Meinung dazu aussieht, was ihr lieber spielt. Eine Marionette quasi, die vom Spieler selbst alle Emotionen abverlangt. Oder eben einen vorgeskripteten Charakter, der so handelt, wie der Entwickler es möchte. Und da sind wir sehr auf eure Meinung gespannt. Und möchtet ihr jetzt noch abschließend etwas einwerfen?
Nö.
Themenspezifisch fällt mir gerade nichts weiter ein. Also das ist mir eben noch so hochgekommen, aber sonst weiß ich gerade nicht.
Georgios, du noch was?
Ja, ich muss irgendwie einen Rettungsfonds für charakterlose Videospielhelden gründen. Damit der von der Troika auch, sag ich mal, abgesegnet wird.
Ja, jetzt entscheidet natürlich das Los, ob wir viele Nintendo-Fans haben. Zu viele oder zu wenige.
Genau.
Lassen wir uns überraschen. Ich denke, das war eine sehr, sehr ausführliche Diskussion und wir sind sehr auf eure Meinung gespannt, weil das halt wirklich eine Sache ist, die halt einfach personenspezifisch ist und man kann da einfach keinen perfekten Weg finden, weil wirklich jeder anders ist und ihr habt ja schon gesehen, auch wenn Thomas, Andreas und ich so halbwegs in dieselbe Richtung gehen, gibt es da doch irgendwo immer diese Abstufungen zwischen den verschiedenen Meinungen.
Ja, ja.
Und da sind wir sehr gespannt drauf. Und nächste Woche haben wir dann wahrscheinlich auch wieder einen Gast dabei. Möchte ich so viel schon mal sagen. Und es wird Space Marine-ig, wenn man das so ausdrücken kann. Mehr verrate ich nicht. Gut, war ein mieser Teaser, aber damit kann man leben. Von daher möchte ich mich für diese Woche verabschieden. Ich bin der Maurice, bis zum nächsten Mal.
Macht es gut, euer Andreas.
Ja, auch ich verabschiede mich, euer Georgios.
Jawohl, bis demnächst. Ciao, euer Thomas.